WDR 3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste hier in der Landesvertretung Bayern in Brüssel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsperspektive für Europa. Der Titel unserer heutigen Veranstaltung ist so glasklar, dass ich mir jede weitere Vorrede sparen kann. Der Titel heißt Der Untergang Europas mit einem Fragezeichen. Ich bin um das Fragezeichen froh, weil sonst könnte ich Sie schon wieder nach Hause schicken. Was genau meint oder könnte Untergang Europas meinen, was genau droht und steht es wirklich so schlimm? Das sind die Fragen, die wir mit unseren beiden Gästen heute Abend besprechen und diskutieren wollen. Ich freue mich sehr, zwei Gäste zu begrüßen, die nicht aus Brüssel kommen, die aber beide auf unterschiedliche Art über Brüssel-Erfahrung verfügen. Der Schriftsteller Robert Menasse ist studierter, promovierter Literaturwissenschaftler, hat als Lektor und Übersetzer gearbeitet, unter anderem aus dem Portugiesischen. Sie haben eine Zeit lang in Brasilien gelebt und sind aber natürlich vor allem als Autor und Romancier bekannt. Ein, zwei Titel darf ich nennen, das ist in der Romanabteilung Schubumkehr, die Vertreibung aus der Hölle. Bei den Essays haben Sie sich lange Zeit in Ihrem Heimatland Österreich abgearbeitet. Ein Titel, der mir ins Auge gefallen ist, lautet Dummheit ist machbar. Dann haben Sie irgendwann ein bisschen von Österreich abgelassen oder vielleicht auch nicht, jedenfalls sich Brüssel zugewandt. Und die Brüssel-Erfahrung datiert aus einem mehrmonatigen Aufenthalt 2010 in Brüssel, ursprünglich mit dem Ziel, einen Roman zu schreiben über und aus Brüssel. Herausgekommen ist ein Essay. Der Titel ist heute Abend schon ein paar Mal genannt worden, Der europäische Landbote, eine vielbeachtete Streitschrift, wieder den Nationalismus und die Kleinstaaterei in Europa. Herr Menasse, die erste und drängendste Frage ist, warum ist das mit dem Roman dann doch nicht gelungen? Kann man über Brüssel dann doch keine Romane schreiben?
Man kann über alles einen Roman schreiben, wenn man es kann. Aber ich möchte es gar nicht zu lang darüber sprechen, weil wir haben es wichtiger ist zu diskutieren, aktuell politisch. Ich verspreche Ihnen nur, ich werde den Roman fertig schreiben. Ich habe bereits einen Vertrag unterschrieben. Er wird nächstes Jahr bei Suhrkamp erscheinen.
Aha, da angekündigt ist, dass die Hauptfigur des Romans ein EU-Beamter oder eine EU-Beamtin ist, wird es insbesondere hier in Brüssel mit großer Freude vernommen werden, dass es diesen Roman noch gibt. Im Gespräch mit Robert Menasse heute Abend, Rainer Hoffmann, DGB-Chef, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, lebt und arbeitet jetzt in Berlin, hat lange gelebt und gearbeitet in Brüssel. Die erste Station von Rainer Hoffmann hier in Brüssel datiert aus den 80er Jahren als junger Diplomökonom, frisch von der Universität und dann Assistent des Wirtschafts- und Sozialausschusses, damals noch der Europäischen Gemeinschaft. Später dann in den 90er Jahren, 1994, die zweite Station in Brüssel als Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes und schließlich stellvertretender Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Von Brüssel zurück in den Nationalstaat, wenn ich das so sagen darf, nach Deutschland. Erst als Bezirksleiter Nordrhein der IG Bergbau Chemie und Energie und nun seit 2 Jahren DGB-Chef. Die erste Frage, wenn man die Biografie so referiert, die sich aufdrängt, ist, am Ende muss man doch nach Berlin, ja, Herr Hoffmann?
Nein, überhaupt nicht, sondern es ist auch ein Stück weit Europäisierung, dass die Gewerkschaften gelernt haben, wenn man einmal Kollegen hier nach Brüssel geschickt haben, dass es kein One-Way-Ticket ist, sondern dass man die Chance hat, auch zurückzukommen und da durchaus dann auch verantwortungsvolle Gewerkschaftsarbeit mit europäischer Perspektive macht. Das hat mich da auch ganz besonders bei gereizt.
Das Prinzip unserer Reihe, diejenigen, die gelegentlich schon reingehört haben oder hier waren, wissen das, ist, wir versuchen zwei Menschen, zwei Europäer mit unterschiedlichen Perspektiven ins Gespräch zu bringen und in der Regel laden wir den einen ein und fragen, mit wem er eigentlich gerne sprechen würde, was mitunter zu interessanten Ergebnissen führt. In dem Fall, Herr Hoffmann, haben Sie gesagt, Sie würden gerne mit Robert Menasse, den Sie bis heute Abend, glaube ich, nicht persönlich kannten, nur als Autor kannten, Sie würden gerne mit Robert Menasse sprechen. Warum Robert Menasse?
Naja, zunächst habe ich mich gefreut über die Anfrage des Goethe-Instituts und als wir dann überlegt haben, wer wäre ein interessanter Gesprächspartner, habe ich sofort ausgeschlossen, dass es wenig Sinn macht, mit Politikern aus Brüssel hier zu reden, mit Europaabgeordneten, die ich alle sehr schätze, oder auch mit Arbeitgebervertretern, sondern ein Gesprächsformat, wo man sich möglicherweise dann auch noch was zu sagen hat, weil man sich auch nicht so nahe ist, aber näher kommen kann. Und das viel zitierte Buch hat mich natürlich auch schon ein Stück weit beeindruckt. Der europäische Landbote, wo ich vieles mit Vergnügen gelesen habe, nicht ganz so kritisch, wie der Herr Botschafter es gesehen hat, aber durchaus anregend und mit einer absolut proeuropäischen Vision und Perspektive. Das hat mich überzeugt und ich finde, eine solche Diskussion gemeinsam voranzutreiben, war denn die Motivation, Herr Menasse, für dieses Gespräch heute Abend vorzuschlagen.
Herr Menasse, der europäische Landbote, zum wiederholten Mal erwähnt, ist eine Streitschrift im Wesentlichen wider den Nationalismus und nicht nur wider den Nationalismus, sondern auch wider die Nationen. Wir, oder die Nationalstaaten. Wir sprechen wenige Wochen nach der österreichischen Präsidentschaftswahl, wenige Tage vor dem britischen Referendum. Wir könnten den Ausblick ins nächste europäische Wahljahr werfen, wo in Frankreich gewählt wird, wo in den Niederlanden gewählt wird, wo auch in Deutschland gewählt wird. Und immer stehen wir vor ähnlichen Entwicklungen oder zumindest vergleichbaren Fragen. Bleiben wir einen kurzen Moment oder nehmen als Ausgangspunkt einen kurzen Moment Ihr Heimatland Österreich. Das, was dort vor 3-4 Wochen geschehen ist, eine Wahl, bei der fast die FPÖ eine, populistische, rechtspopulistische, Sie können es genauer beschreiben, Partei, wir Journalisten tun es immer etwas schwer mit den Etikettierungen, hätte fast die Bundespräsidentenwahl gewonnen. Die Hälfte der Wähler hat für den Kandidaten der FPÖ gestimmt. Fühlen Sie sich im Nachhinein in Ihrer Warnung vor dem Nationalismus bestätigt?
Also zunächst einmal der Unterschied zwischen der FPÖ und anderen Parteien, sei es jetzt in Österreich oder vergleichbaren Situationen in Ungarn oder Polen oder anderen Ländern, ist nicht, dass da Populisten jetzt plötzlich Zulauf haben und andere Parteien irgendwie politische Probleme haben, ihre Positionen zu vermitteln. Der gravierende, der dramatische und der radikal problematische Unterschied heute in der gegenwärtigen politischen Situation der verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten ist in Wahrheit der Unterschied, es gibt Populisten und es gibt Populisten, die nicht populär sind. Und das ist das wirkliche Problem, ja, diese Renationalisierung, dieser Versuch sozusagen, die großen und zum Teil sehr komplexen Probleme, vor denen wir heute stehen, das wird immer wieder so gebetmühlenartig wiederholt, mit einfachen Antworten und so weiter lösen zu wollen oder dieses Versprechen abzugeben, dass der Rechtspopulismus so großen Zulauf hat. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir momentan in Europa fast nichts anderes mehr haben als Rechtspopulismus. Ja? Und das Problem der Parteien der Mitte ist, dass sie Populisten sind, die jetzt nicht so populär sind. Ja? Aber sie laufen ja den Populisten nach. Ich erlebe das in Österreich, ohne jetzt da jetzt lange über Österreich reden zu wollen, ja, weil sonst bin ich gleich wieder der österreichische Dichter, das bin ich nicht. Ja? Aber ich erlebe das in Österreich ganz deutlich. Dass die Gefahr in Wirklichkeit herrührt von der Feigheit der Mitte, eine klare europäische Position zu beziehen und sie zu argumentieren. Und was sie machen ist, dass sie, wenn sie merken, in der Früh auf dem Schreibtisch liegen die neuesten Meinungsumfragen und wieder haben die Rechtspopulisten zugelegt, dann sagen die Vertreter der Parteien der Mitte, ja, wir müssen auf diese Slogans aufspringen und die Wähler sagen dann, ja, das hat die FPÖ immer schon gesagt, die FPÖ hat also recht und ich wähle daher die FPÖ. Das heißt, die Parteien der Mitte haben dabei überhaupt nichts zu gewinnen, alles zu verlieren. Es ist eine unfassbare Politik der Dummheit. Und das ist das eigentliche Problem. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, wie dumm diese Politik ist. Wenn eine christdemokratische Ministerin zu einem Ministerrat, zu einem Ratsgipfel nach Brüssel kommt, zu einem Ratsgipfel, bei dem diskutiert werden soll, eine gemeinsame europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik. Und diese österreichische christdemokratische Ministerin, also ein Regierungsmitglied, nicht freiheitliche Opposition, ja, nicht rechtspopulistische Opposition, von diesem Gipfel zurückkommt, direkt ins Fernsehstudio fährt, statt sich nach dieser anstrengenden Reise auszuruhen, um am nächsten Tag wieder kraftvoll Regierungsgeschäfte absolvieren zu können, direkt ins Fernsehstudio fährt, um mitzuteilen, ich habe der österreichischen Bevölkerung eine Glücksbotschaft zu vermitteln. Ich habe heute in Brüssel ein Veto eingelegt gegen eine gemeinsame europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik, weil wir werden uns von Brüssel nicht vorschreiben lassen, wie viele Flüchtlinge wir aufzunehmen haben und so weiter und so weiter. Und als dann 3 Wochen, 5 Wochen, 8 Wochen später das Problem immer größer geworden ist an den Grenzen und an den Schlepperrouten, dann zu sagen, Brüssel hat bewiesen, Europa funktioniert nicht. Wir müssen unsere nationalen Grenzen schließen. Ja? Dann ist das ein Beispiel für extrem dumme Politik. Weil was ist passiert? Die Freiheitlichen, die rechtspopulistische Oppositionspartei hat wieder 5% zugelegt. Und es ist in der breiten Mehrheit der österreichischen Bevölkerung sind europäische und grundsätzliche, also Grundsätze von Menschenrechtspolitik vollkommen in Frage gestellt worden.
Herr Hofmann, um das Stichwort von Robert Menasse aufzugreifen, die Dummheit oder die Unfähigkeit und der Populismus, der aus der Mitte kommt, mit der man versucht, den Populismus zu kontern. Deutschland im europäischen Kontext ist lange Zeit das Land gewesen, was offensichtlich immun gewesen zu sein schien gegen zumindest auf der parteipolitischen Ebene erfolgreiche Populisten oder Extremisten. Wenn Sie jetzt nach Deutschland schauen, schauen über die Grenze nach Österreich, könnte es sein, dass das, was in Österreich passiert ist und passiert, nur der deutschen Entwicklung ein paar Jahre vorangeht?
Wir erleben gerade eine nachholende Entwicklung, das, was nicht nur in Österreich, sondern in vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten zu beobachten ist. Die Front National in Frankreich ist kein neues Phänomen, sondern über 20 Jahre alt, hat ständig in den letzten Jahren zugenommen, war bei den Europawahlen stärkste französische Partei. Und wir haben eine nachholende Entwicklung insofern, dass wir bei den 3 Landtagswahlen, die wir im Frühjahr diesen Jahres hatten, in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt, die AfD zweistellig in die Landesparlamente eingezogen ist. Das heißt, Deutschland ist von solchen europafeindlichen, nationalistischen Strömungen überhaupt nicht gefreit. Man muss allerdings, glaube ich, auch mit berücksichtigen, dass die riesige Zahl von Menschen, die aus großer Not aus Kriegs- und Bürgerkriegsregionen nach Europa, insbesondere nach Deutschland gekommen sind, mit einer Ursache dafür waren, dass es so etwas wie eine zunehmende Verunsicherung gibt. Es war nach meiner Einschätzung auch ein Ausdruck hilfloser europäischer Politik. Ich teile die Hinweise von Herrn Menasse bezogen auf die österreichische Situation. Wir erleben Ähnliches in Deutschland. Ich war dabei, als im September im Bundeskanzleramt zu einem ersten Flüchtlingsgipfel von der Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeladen wurde. Alle Vertreter der Sozialverbände, der Glaubensgemeinschaften, Arbeitgeber und auch Gewerkschaften. Da haben wir 2 Dinge erlebt. Zum einen nach wie vor eine ungeheuerlich positive Grundhaltung, ein ungeheuerlich großes zivilgesellschaftliches Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Über 10% der Bevölkerung in Deutschland war in irgendeiner Form beteiligt, wenn es um ganz praktische Hilfestellungen ging, erste Hilfe zu leisten bei der Ankunft von Flüchtlingen, sei es in Sportvereinen, sei es in Schulen, sei es im Bereich der Wohlfahrtsverbände, wo Hilfestellungen geleistet wurden. Das ist schon ein ziemlich tolles Engagement. Und als Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes bin ich in vielen Fragen nicht immer unbedingt einer Meinung mit der deutschen Bundeskanzlerin. Aber ein Satz hat mich da sehr nochmal beeindruckt, der auch allgemein bekannt war, dass sie die Sitzung eröffnete, den Flüchtlingsgipfel eröffnete mit dem Hinweis, den Satz, wir schaffen das, habe ich nicht so daher geplappert. Das ist eine Wortwahl für eine Bundeskanzlerin, die mich positiv überrascht hat, weil was wäre die Alternative gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir schaffen das nicht, das eine viel größere Wirkung hinterlassen hätte als Verunsicherung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, als zunächst doch erstmal zu versuchen, wir haben hier eine europäische Verantwortung, den Menschen, die aus großer Not nach Europa kommen, da auch Perspektiven anzubieten und haben einfach das Grundrecht auf Asyl dürfen wir nicht antasten. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Hat aber mit dazu beigetragen, dass das, was Pegida, was AfD an wirklich fremden, feindlichen, zum Teil rassistischen Propaganda in Deutschland betrieben hat, bei immer mehr Menschen zumindest auf Gehör und zum Teil auf Zustimmung gestoßen ist, ohne überhaupt nur zu sagen, dass die Wähler jetzt alle per se europafeindlich nationalistisch werden. Aber es war auch ein Ausdruck einer, wie ich finde, insgesamt verfehlten Europapolitik, auch einer verfehlten Europapolitik der deutschen Bundesregierung, die weit vor der Flüchtlingskrise angefangen hat und beispielsweise im Kontext der Folgen, der Kollateralschäden der internationalen Finanzmarktkrise einen europapolitischen Kurs mit verordnet hat, der im Wesentlichen auf Austerität, also Sparzwang, setzte, damit eine Medizin verabreicht wurde, die Europa, insbesondere den Süden Europas, nicht aus der Krise herausgeführt hat, sondern die Krise weiter verfestigt hat. Das war, glaube ich, eine grundlegend falsche Orientierung, die sich heute an vielen, vielen Stellen widerspiegelt. Und wir sind in Europa heute mit multiplen Krisen konfrontiert, wo Europa es nicht schafft, auch eine deutsche Europapolitik es nicht schafft, den Menschen wirklich Perspektiven in Richtung europäischer Wertegemeinschaft, in Richtung einer europäischen Solidargemeinschaft zu vermitteln und damit Menschen verunsichert und in einem großen Maße zu einem Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger beigetragen hat.
Jetzt haben Sie den großen Bogen geschlagen über die von der Vertrauenskrise oder von den Populisten über die Flüchtlingskrise zur Austeritätspolitik. Lassen Sie versuchen, uns die Dinge ein bisschen zu sortieren und damit auch ein bisschen zu schärfen. Ich würde gerne noch bei der Frage, die Sie angefangen haben zu beantworten, bleiben, nämlich was sind die Motive hinter dem, was wir ja etwas hilflos mit Populismus nennen? Also was sind die Gründe dafür, dass die politische Mitte in vielen Ländern Europas angefangen hat zu wackeln, um es salopp zu sagen? Was steckt dahinter? Sind das 50%, fast 50% der Stimmen für die FPÖ in Deutschland, in einzelnen Bundesländern, fast 25% für die AfD? Was steckt dahinter, Herr Menasse?
Das ist ganz einfach. Da braucht man gar nicht lang herumphilosophieren und nach Fragen suchen. Das Ganze ist das logische Produkt der politischen und institutionellen Aufstellung und Organisation Europas. Wir können auch, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen bei aller grundsätzlichen Zustimmung in dem Punkt widerspreche, Herr Hoffmann. Gerne. Aber wir können auch nicht von einer verfehlten Europapolitik so generell sprechen, sondern wir müssen sprechen über die europapolitischen Konsequenzen des politischen europäischen Systems. Und das ist ein Unterschied. Es kann unter den Voraussetzungen, wie das politische System heute in Europa ist, eigentlich kaum eine vernünftigere Politik geben. Und zwar aus einem einfachen Grund. Solange das mächtigste Entscheidungsgremium in diesem System, Europa, man sagt immer Europa, man sagt immer EU und dann sagen viele, die Zeitungen schreiben immer Brüssel. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es ja so, es gibt verschiedene politische Institutionen, die haben verschiedene Interessen und haben untereinander auch Konflikte und müssen Kompromisse finden. Aber solange das mächtigste und im Hinblick auf die Entscheidungen, auf die europapolitischen Entscheidungen, das mächtigste Instrument oder die mächtigste Institution der Europäische Rat ist, also mehr oder weniger das Treffen der europäischen nationalen Staats- und Regierungschefs, solange kann es keine vernünftige Europapolitik geben. Da kann die Kommission noch so vernünftige europapolitische Konzepte schreiben. Solange der Rat zu entscheiden hat, kann es das nicht geben. Aus einem einfachen Grund. Jeder dieser nationalen Staats- und Regierungschefs macht einmal eine nationale Karriere. Man wird nicht Europapolitiker in Entscheidungsfunktion, weil man sagt, ich finde Europa ein super Projekt und ich will da jetzt mitwirken und ich werde da jetzt eine Karriere machen, dass ich dann so europapolitische Entscheidungen treffen kann. Nein, man macht eine nationale Karriere. Man wird eines Tages Kanzler oder Regierungschef oder Präsident. Und dann am nächsten Tag gibt es einen Sekretär, der einen anstoßt und sagt, du, übrigens, morgen müssen wir nach Brüssel. Und dann sagt er, was mache ich in Brüssel? Sagt er, du hast ja Sitz im Europäischen Rat. Ja? Aber das war ja nicht das Karriereziel. Das Karriereziel war, ich wollte Kanzler werden, zum Beispiel. Ja? Die ganz normale nationale Karriere. So, jetzt muss er nach Brüssel und hat dort Sitz und Stimme. Und er weiß nur eines, wiedergewählt wird er national. Er hat also ein ursächliches Interesse darin, die Fiktion, die Verteidigung nationaler Interessen aufrechtzuerhalten. Er muss also irgendwas tun, europapolitisch, das ihn ermächtigt, wenn er zurückkommt aus Brüssel, den heimischen Elektorat sagen zu können, ich habe unsere Interessen verteidigt. Und es hat seit den Zeiten also von großen europäischen Staatsmännern, die alle nicht mehr im Amt sind, ja, und zur Zeit von Jacques Delors als europäischer Kommissionspräsident, keinen europäischen Politiker mehr gegeben, der die Eier gehabt hat, zu sagen, es können die Interessen meiner Wähler in Niederösterreich, Steiermark und Kärnten prinzipiell keine anderen Interessen sein als die Interessen eines Wählers im Alentejo oder am Peloponnes. Er muss ihnen sagen, ich habe eure nationalen Interessen verteidigt. Und das muss er irgendwie beweisen. Und auf diese Weise kommt es zu regelmäßigen Blockaden im Europäischen Rat im Hinblick auf alle großen europapolitischen Fragen. Und wenn ich noch ein Beispiel geben kann, das produziert dann die großen Krisen. Zum Beispiel Einführung des Euro. Was da die europäischen Staats- und Regierungschefs daheim ihren Wählern alles erklären, warum der Euro nicht funktioniert und warum, dass man die Euro-Krise irgendwie überstehen muss, aber vielleicht sollen wir auch austreten oder wir müssen vielleicht die eigene Währung zurückhaben. Diese ganzen sinnlosen Debatten sind nur dadurch zustande gekommen, ja, dass bei der Einführung des Euro alle gewusst haben, soweit sie nicht irgendwo gegen eine Laterne angerannt sind, ja, dass eine gemeinsame Währung nur funktionieren kann mit einer gemeinsamen Finanzpolitik, einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik und auch möglicherweise einer gemeinsamen Fiskalpolitik. Und da haben sich dann im Europäischen Rat die einzelnen Staaten quergelegt. Und die Engländer haben gesagt, wir machen erstens nicht mit und zweitens haben wir den Finanzplatz London City und wir wollen da nicht, dass da irgendwie eine gemeinsame Finanzpolitik entwickelt wird, die womöglich Brüssel erlaubt, hineinregulieren zu können in den Finanzmarkt London City. Haben die Deutschen gesagt, das verstehen wir sehr gut, das Argument. Wir machen zwar mit beim Euro, aber wir haben Frankfurt und da wollen wir auch nicht hineinreguliert haben. Und überhaupt ist Budgetpolitik das Hoheitsgebiet des Deutschen Bundestags und da kommt womöglich Karlsruhe, also machen wir auch keine gemeinsame Finanzpolitik. So, und da war das gestorben. Und so ist es mit jedem Punkt gegangen. Und am Schluss ist der Euro als erste Währung seit der Kaugummuschel auf den Weg geschickt worden, ohne begleitende politische, finanzpolitische oder fiskalpolitische Maßnahmen. Und dann bricht das Glied an der schwächsten Kette. Die schwächste Kette war Griechenland und wir hatten die Euro-Krise. Und nicht einmal da hat dann irgendein europäischer Politiker die Eier gehabt zu sagen, die griechische Haushaltsschuld betrifft 0,2% des Bruttosozialprodukts Europas. Kalifornien wäre froh, wenn es nur diese Schulden hätte.
Ja? Herr Menasse, Sie treffen in Brüssel, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen kurz ins Wort falle, Sie treffen in Brüssel logischerweise auf große Zustimmung in dem Moment, wo Sie sagen, dass es in Europa sehr viel besser stehen würde, wenn denn die Institutionen, Kommission und Parlament nur mehr Kompetenzen hätte. Glauben Sie ernsthaft, dass für den gegenwärtigen Populismus, den wir erleben, die Kompetenzfragen in Brüssel ausschlaggebend sind? Lassen Sie es mich andersrum drehen. Mich überzeugt.
Ich kann es mit einem Satz beantworten. Solange sogenannte nationale Interessen, die gemeinsame Europapolitik blockieren, funktioniert Europa nicht. Das heißt, die Menschen in den einzelnen Mitgliedstaaten sagen dann, Europa funktioniert nicht, wir wollen zurück zum vollsouveränen Nationalstaat. Der vollsouveräne Nationalstaat funktioniert nicht. Die immer mehr nationalistisch gewählten Repräsentanten dieser Staaten blockieren immer konsequenter die gemeinsame europäische Politik. Das Ergebnis ist, dass die Wähler in den einzelnen Mitgliedstaaten sagen, es muss noch konsequenter nationalistisch gemacht
aber
werden.
Diese nationalen Interessen hat es, aber diese nationalen Interessen hat es immer gegeben in Europa. Europa ist ja sozusagen nicht die Aufhebung von nationalen Interessen und die Kompetenzen, um daran nochmal einzuführen, sind noch nie so groß, die in Brüssel liegen bei den Gemeinschaftsinstitutionen, sind noch nie so groß gewesen wie heute. Das Europäische Parlament hat noch nie so viele Kompetenzen gehabt wie jetzt und ist trotzdem erfüllt es die Funktion nicht. Sie sagen, weil es immer noch zu wenig Kompetenzen hat.
Ja, weil der Rat ist blockiert. Sagen Sie mir bitte ein Beispiel für nationale Interessen, das ich nachvollziehen kann.
Herr Hofmann.
Ich teile. Nein, ich kann das gerne zuspitzen, weil ich teile das mit den nationalen Interessen, die gerade in der deutschen Debatte immer wieder in den Vordergrund gespült werden. Ich teile auch die Analyse von Herrn Menasse, was die Webfehler der Europäischen Währungsunion betrifft. Aber es ist auch ein Ausdruck dessen, dass nationale Politik eigentlich überhaupt nicht mutig, offen, couragiert genug ist, warum, wofür Europa heute steht. Und das ist verloren gegangen, auch mit einer seit 15, 20 Jahren vorherrschenden neoliberalen politischen Dominanz, die Europa sozusagen aus dem Projekt eines großen Friedensprojektes nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, keine Frage, aber auch mit dem Wohlstandsversprechen bei den Menschen nicht mehr eingelöst werden konnte. Und wenn wir von nationalen Interessen sprechen, glaube ich, wird es ganz deutlich, wenn wir das auf die Situation in der Bundesrepublik Deutschland beziehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der größte Gewinner der europäischen Integration und auch der größte Gewinner der Europäischen Währungsunion. Dieses wird den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland von der Politik systematisch verschwiegen. Wir werden in Deutschland Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Bürgerinnen und Bürger, wird es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es unseren europäischen Nachbarländern schlecht geht, weil wir eine dermaßen hohe ökonomische Verflechtung haben, die unter anderem die erheblichen Exporterfolge der Bundesrepublik Deutschland begründen. Und man stelle sich nur zwei Dinge vor, die ja durchaus eintreten können, wenn wir über den Untergang Europas Fragezeichen diskutieren. Was wäre die Situation der deutschen Exportwirtschaft, wenn wir nicht mehr den Euro hätten, sondern gezwungen wären, die deutsche D-Mark wieder einzuführen? Die Folge wäre im heutigen Vergleich zum europäischen Euro eine Aufwertung der D-Mark um 20, vielleicht 25%, mit der Folge, dass die Exporte sich extrem verteuern würde und Deutschland nicht mehr Vize-Export-Weltmeister wäre. Was würde passieren? Und das wird dem deutschen Bürger, der Bürgerin, überhaupt nicht in keiner öffentlichen Debatte sagt, sondern es wird darüber, und da finde ich denn es bei allem Respekt vor der Kanzlerin in der Flüchtlingsfrage, da wird es dann schon sehr kritisch, wenn ich in Deutschland einen Europadiskurs habe, wo es denn heißt, wir können den faulen Griechen nicht helfen, die zu wenig arbeiten, die über keine politischen Institutionen verfügen und dabei verschweigen, dass Griechenland in der Folge der internationalen Finanzmarktkrise einen Einbruch hatte des Bruttoinlandsproduktes von 25%. Die Folge davon ist natürlich, wenn ich einen solchen Rückgang habe beim Bruttoinlandsprodukt, wachsen auf der anderen Seite die Schulden, die aber angeblich daraus resultieren, dass die Griechen über ihre Verhältnisse gelebt haben. Hier werden einfache ökonomische Zusammenhänge verschwiegen? Und die zweite Frage, was passiert, wenn wir statt der Europäischen Zentralbank wieder die Deutsche Bundesbank einführen? Wir hätten ein Zinsniveau, was zugegebenermaßen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist an ihre Grenzen gestoßen. Aber wir hätten ein Zinsniveau in Deutschland, was deutlich über 3% liegen würde, was zur Folge hätte, dass die deutsche Staatsverschuldung mit mehreren Milliarden belastet wäre, allein nur über die Zinstilgung. Das sind einfache Zusammenhänge, die werden in dieser Deutlichkeit überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird ein Bashing betrieben gegenüber den südeuropäischen Ländern und noch viel schlimmer. Und das gehört mit zu einem der großen Webfehler der Europäischen Währungsunion, dass wir mit dem Wegfall der Wechselkurse Spanien, Griechenland, Italien, Portugal nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem europäischen Binnenmarkt oder auf den globalen Märkten durch Abwertungen zu verbessern. Das ist jahrzehntelang praktiziert worden. Sondern diese Länder aufgrund genau einer fehlenden Sozial- und Arbeitsmarktpolitik gezwungen werden zur internen Abwertung, was bei den Menschen schlicht und ergreifend bedeutet, Lohnkürzungen. Und
Herr Hoffmann,
dieser Zusammenhang wird leider in allen nationalen Debatten verschwiegen. Es wird auch verschwiegen,
Herr Hoffmann,
dass viele Gesetze, wenn ich einen Satz noch sage,
einen Satz und dann unterbreche ich Sie.
Das geht auch ein bisschen in die Richtung von Herrn Menasse, dass immer dann, wenn in Europa auch für die Mitgliedstaaten, für die Bürgerinnen und Bürger positive Entscheidungen getroffen werden und entsprechende Richtlinien verabschiedet werden, die dann in den 28 nationalen Parlamenten umgesetzt werden müssen durch nationale Gesetzgebung, erleben Sie selten, dass in den Debatten des Deutschen Bundestages klar und deutlich gemacht wird, wir vollziehen hier europäisches Recht nach. Das ist Europarecht und das ist, was Europa auch an Bereicherung für die Menschen in Europa bedeuten kann. Dieser Zusammenhang wird systematisch verschwiegen. Andersrum
wird
gesagt, sind es doch zwei. Andersrum wird gesagt, alles, was ich zu Hause schlecht verkaufen kann, und da hat Herr Menasse ja recht, was in der Regel vom Rat eingefordert wurde, haben die da in Brüssel gemacht und es wird Brüssel-Bashing betrieben. Das ist ein Mechanismus, der ist relativ simpel, relativ platt, funktioniert offensichtlich aber gut. Und deshalb nochmals bin ich der Auffassung, wir brauchen eine andere nationale Europapolitik, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, um überhaupt mal mutig, klar und deutlich zu sagen, welchen Mehrwert hat eigentlich Europa für die Bürgerinnen und Bürger? Und damit tut Europa und die Politik sich extrem schwer. Auch das fördert eine Renationalisierung und dass die Menschen in ihrer Verunsicherung eigentlich immer nur wahrnehmen, alles Schlechte kommt aus Brüssel und nur wir als Nationalstaat können uns vor der überbordenden Regulierungswut der Europäischen Kommission schützen.
So, Herr Hoffmann, jetzt
behauptend,
ist der Satz,
dass das viele Regulierungen sind, die gerade die nationalen Mitgliedstaaten eingefordert haben.
So, ich muss von meinem Hausrecht als Moderator Gebrauch machen und muss uns zum Gespräch bringen. Das tut mir leid. Das wird erwartet, so ist es. Herr Menasse, lassen Sie es mich einmal andersherum versuchen. Renationalisierung, das scheint sozusagen allgemein akzeptiert. Ist die Entwicklung, die wir im Moment erleben, nicht mindestens eine ambivalentere? Man könnte umgekehrt sagen, wir erleben nicht in einem institutionellen, aber in einem politisch-praktischen Sinne so viel Europa wie nie. Die großen Debatten, die im Grunde genommen alle europäischen Länder in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren seit dem Ausbruch der Euro-Krise, dann war es die Ukraine, dann war es, jetzt ist es die Flüchtlingskrise, beschäftigen, sind gemeinsame europäische Debatten. Erleben wir nicht im Grunde genommen eine Europäisierung der nationalen Politiken? Und ist das, was als Renationalisierung, als Populismus entsteht, ist das nicht sozusagen eine möglicherweise natürliche, verständliche Gegenentwicklung, aber eben nur der eine Teil der Seite. Wenn wir vom Untergang Europas sprechen, sehen wir dann möglicherweise immer nur die eine problematische Hälfte.
Ja gut, es ist ein Faktum, dass tatsächlich heute die Vergemeinschaftung in Europa des europäischen Diskurses, wenn man so will, im Grunde darüber läuft, dass es ein gemeinsamer Krisendiskurs ist. Ja, und kein euphorischer, kein aufbruchs-, kein perspektivischer Diskurs. Es ist die Vergemeinschaftung der europäischen Diskussionen innerhalb, also in der Verbindung der Mitgliedstaaten, läuft über die Debatte über die Krisen. EU-Krise, Grexit, Brexit, Flüchtlinge und so weiter. Nicht über Perspektiven. Das ist ein Faktum. Das Zweite ist, alle Versuche, sowas wie einen euphorischeren Europadiskurs zu machen, scheitert an einer vollkommen simplen Tatsache. Er ist nicht glaubhaft, weil die, die ihn versuchen, sind die Verursacher der Krise.
Sind wir aber doch Europa hin oder her in einer Situation, in der für Euphorie aus guten Gründen relativ wenig Raum ist? Ist es nicht trotzdem ein Fortschritt, wenn eine österreichische Präsidentenwahl nicht de facto nicht mehr nur in Österreich geführt wird, sondern sie wird de facto europäisch geführt? Eine französische Regionalwahl wird de facto nicht mehr nur in Frankreich geführt, sie wird europäisch geführt.
Ja, aber es ist trotzdem ein Krisendiskurs und es ist ein Angstdiskurs. Was mich verbunden hat mit vielen Menschen in vielen Ländern Europas, war die gemeinsame Angst, dass ein Mann, der Nazi-Symbole bewusst einsetzt, ja, zum österreichischen Präsidenten gewählt werden kann. Ja. Das ist ein Krisen- und Angstdiskurs. Und gleichzeitig der sogenannte aufgeklärte Diskurs. Ja. Wenn man dann sagt, ja, wir müssen besser kommunizieren, zum Beispiel, was Sie gesagt haben, Herr Hoffmann, wie sehr Deutschland hat am meisten profitiert eigentlich, also von Euro und so weiter. Ja. Dann sage ich Ihnen, es gibt genug aufgeklärte Europäer, die dann davor auch zurückprallen, weil ich zum Beispiel möchte auch nicht in einem Europa leben, wo die Zustimmung der Deutschen zu Europa sich davon ableitet, dass die Deutschen besonders von Europa profitieren, sondern ich will ein gemeinsames Europa, das Chancengleichheit und gemeinsamen Rechtszustand für alle europäischen Bürger und nicht besondere Vorzüge und Vorteile für europäische Bürger mit einem bestimmten nationalen Pass anzubieten hat. Die Tatsache, dass zum Beispiel auch dieses Griechenland-Bashing, das es da gegeben hat in der Hochblüte der Grexit-Diskussionen, das hat ja gezeigt, dass selbst aufgeklärte und wirklich radikal aufgeklärte europäische Mitgliedstaaten als Nationen nicht vor allen Untiefen des Nationalismus gefeit sind. So wie es keinen Schweinebraten ohne Schwein geben kann. Ja? Das ist ein Faktum, das hat sich da gezeigt. Und darum muss man eigentlich im europäischen Diskurs nicht argumentieren mit stimmt doch zu dem europäischen Projekt, ihr habt doch besonders profitiert, ja? Sondern man muss den positiven, gemeinsamen, gemeinschaftlichen Diskurs, das gemeinsame Narrativ, das ist kühn genug zu sagen, wir bauen den ersten nachnationalen Kontinent, weil wir haben Erfahrung mit Nationalismus. Das war die Gründungsidee. Wir machen einen gemeinsamen Rechtszustand für alle Bürger dieses Kontinents. Das ist ja die logische Konsequenz des Anspruchs von Reise- und Niederlassungsfreiheit, also den Vorzügen der bisherigen Entwicklung der Europäischen Union. Also wir haben ein Narrativ, wir müssen es eigentlich nur wirklich erzählen.
Herr Hoffmann, Sie wollten entgegnen.
Ich will... Vielleicht gelingt es uns in der Diskussion auch nochmal sozusagen eine positive Wendung hinzubekommen in die Richtung, die Sie, Herr Manasse, angesprochen haben. Also wo liegen eigentlich die Perspektiven, wo liegen auch Zukunftsentwürfe für Europa? Ich will trotzdem nochmal Bezug nehmen auf die Debatte in Deutschland, unterstreichen, dass es mir nicht um eine funktionalistische Verteidigung Europas geht, dass wir gerade große Gewinner sind, sondern die Bürgerinnen und Bürger sind hochgradig verunsichert und es wird ihnen suggeriert, dass wir, die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, die Zeche zahlen würden. Und das ist grundlegend falsch. Deshalb der Hinweis, dass Deutschland eines der großen Nutznießer der Europäischen Währungsunion ist und eigentlich in der Folge aus dem deutschen Föderalismus, das, was eines der Webfehler ist, den Sie zu Recht beschrieben haben, wir wissen in Deutschland beispielsweise, Mecklenburg-Vorpommern wird niemals Baden-Württemberg werden und Sachsen-Anhalt wird niemals Bayern werden. Genauso wenig wie Portugal letztendlich eine Automobilindustrie haben wird wie Deutschland oder Spanien einen ausgeprägten Maschinenbau haben wird wie Deutschland, sondern wir brauchen hier Transfermechanismen, um diese regionalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte ein Stück weit auch ausgleichen zu können. Das passiert nicht, das ist eines der größten Webfehler. Und dieses ließe sich durchaus machen, weil Deutschland eines der stärksten, reichsten Volkswirtschaften ist. Und dieses wird nur angstbesetzt von der Politik, viel zu mutlos nach vorne gebracht. Und eine Debatte über einen föderalen Finanzausgleich in Deutschland zu führen, verlangt schon viel, verdammt viel Mut. Und ich denke, wir brauchen diesen Mut, weil wir können es uns erlauben, weil Deutschland eine starke, dominante Ökonomie ist, nicht um sie sozusagen fortzuschreiben zu Lasten der anderen, sondern um das Wohlfahrtsversprechen der Europäischen Union seit den 50er Jahren, sozialer Fortschritt und Kohäsion wirklich auch für alle Regionen Europas zu realisieren. Und da fehlt es an einer offenen, zukunftsgewandten Debatte. Und ich will es an einem Punkt ganz klar und deutlich sagen. Wenn wir es nicht hinbekommen, in den nächsten Jahren deutlich die Jugendarbeitslosigkeit in Europa wirksam zu bekämpfen, dann wird Jean-Claude Juncker recht haben mit seiner Aussage bei Amtsantritt als Präsident der Europäischen Kommission, das ist die letzte Chance Europas. 50% Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, 45% Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, in Süditalien ähnliche Werte, 45-50% Jugendarbeitslosigkeit, wird keine soziale Demokratie in Europa aushalten. Und das, was Europa angeboten hat an Programmen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, ist doch gemessen an den milliardenschweren Rettungsschirmen für die Banken ein Armutszeugnis. Hier wird eine Zukunft einer ganzen Generation verspielt. Und deshalb sage ich, brauchen wir mehr Verantwortung für gemeinsame europäische Politik. Und das heißt unter anderem die Überwindung, die nachhaltige Überwindung der Jugendarbeitslosigkeit. Und ich verstehe überhaupt gar nicht, warum man nicht hier ein paar innovativere Politiken versucht aufzugreifen, die die jungen Menschen auch mitnehmen wird. Ich war vorletztes Jahr in Portugal und da erzählen mir die portugiesischen Kolleginnen und Kollegen, dass im Jahre 2014 200.000 junge, hochqualifizierte Menschen Portugal Richtung Norden verlassen haben. Man stelle sich vor, gemessen an der bundesrepublikanischen Bevölkerung würde das bedeuten, nicht 200.000, sondern 2 Millionen junge Menschen würden Deutschland verlassen. Das vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, das vor dem Hintergrund des Brain Drains, der da stattfindet, wäre eine Katastrophe. Bei Portugal schaut man zu, macht nichts und wir ruhen uns aus auf unseren sozialen Errungenschaften, die hochgradig europäisch generiert sind und deshalb brauchen wir eine andere nationale Europapolitik, die einen solchen Zusammenhang und eine solche Verantwortung nicht angstbesetzt, sondern positiv als Triebkraft nach vorne bringt. Und wenn wir über ein zukünftiges neues Narrativ, eine neue europäische Erzählung reden wollen, gegen Kleinstaaterei, gegen Renationalisierung, dann liegt nach meiner Einschätzung eines der größten Erzählungen, die noch zu schreiben sind, darin, ob Europa es schafft, als soziales Referenzmodell, was es für viele Wirtschaftsregionen viele, viele Jahre war, dieses zu reaktivieren und die Herausforderungen, die mit Globalisierung verbunden sind, die mit Digitalisierung verbunden sind, wirklich zu gestalten, weil Europa verfügt, als einziger regionaler Wirtschaftsraum, anders als in Lateinamerika, der NAFTA-Raum, der ASEAN-Raum, über politische Institutionen und politische Instrumente wirklich auch Globalisierung steuernd, sozial regulieren zu können. Das, glaube ich, ist eine Erzählung, wo junge Menschen, die wesentlich polyglotter sind, die wesentlich europäischer sind, durchaus mitzunehmen sind und dann auch damit verbunden bereit sind, nationale Egoismen zu überwinden, weil Europas Jugend ist gewohnt, in einem Europa ohne Grenzen mit gemeinsamer Währung seit vielen Jahren zu leben. Das Narrativ des großen europäischen Friedensprojektes hat seine Funktion, seine Bedeutung überhaupt nicht verloren, aber bei jungen Menschen an Strahlkraft verloren, weil das andere Versprechen nach Wohlstand und sozialer Kohäsion überhaupt nicht eingehalten wird und das Versprechen auch im Kontext von globalen Entwicklungen nicht mit nationaler Kleinstaaterei zu antworten, sondern europäische Lösungen und europäische Antworten wirklich nach vorne zu bringen, dafür einen offensiven, mutigeren Dialog auch der nationalen Politiken, weil ohne dem wird es nach meiner Auffassung ganz schwer werden.
Herr Hof.
Herr Hoffmann, ich versuche nochmal zwei Fäden zusammenzuknüpfen. Sie haben sehr stark auf das soziale, auf die soziale Situation und auf das soziale Europa abgehoben. Ganz ohne Zweifel hat die Entwicklung in den vielen Ländern, die Sie genannt haben, Europa, die EU, die Politik generell, viel Glaubwürdigkeit gekostet und zu dem, worüber wir anfangs gesprochen haben, Erosion, Instabilität in der Mitte beigetragen. Trotzdem macht man die interessante Beobachtung, wenn man rumguckt in Europa, dass Populismus, Nationalismus längst nicht nur in den Ländern aufpoppt, in denen sozusagen soziale Probleme im Vordergrund stehen. Ich denke an die skandinavischen Staaten, die sehr früh und viel damit zu tun haben. Und umgekehrt in den Ländern wie Portugal, wie Spanien, die Sie genannt haben, mit Abstrichen vielleicht auch Griechenland, zumindest der Rechtspopulismus und Extremismus längst nicht in dem Maße vorhanden ist, wie er in anderen Ländern vorhanden ist. An Sie beide die Frage, stimmt die Gleichung eigentlich, dass die Grundlage für diese Erosion oder für das Wackeln der Mitte die sozialen Verhältnisse sind? Herr Menasse.
Eins ist meiner Meinung nach evident und ganz deutlich. Erstens, es ist vergessen worden, das Friedensprojekt, das viel zitierte Friedensprojekt, ja, als Begriff heute nur einen Sinn macht, wenn wir auch mitdenken, dass das Friedensprojekt auch sozialen Frieden gewährleisten muss. Ja? Ohne sozialen Frieden gibt es kein Friedensprojekt. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, also es wird nie wieder, werden deutsche Truppen in Frankreich einmarschieren. Das hat an Strahlkraft oder so verloren, das ist schon richtig. Also sozialer Friede, das ist ganz entscheidend. Der ist aber auch wiederum nur herstellbar, wenn wir die europäischen Sozialsysteme harmonisieren. Ja, wenn wir ein gemeinsames europäisches Sozialsystem entwickeln, auf der Basis der Erkenntnis, dass Sozialstaat und Sozialsystem die große Zivilisationsleistung Europas schon einmal war. Ja? Und nur unter Anerkennung dieses Sachverhalts und im Hinblick darauf, dass man den Anspruch hat, das auszubauen und zu vereuropäisieren, kann auch das Friedensprojekt auf die Dauer nicht nur funktionieren, sondern auch an Strahlkraft behalten. Da gibt es viele, viele Vorschläge von intelligenten Menschen. Also erstens einmal muss die Europäische Kommission die Möglichkeit bekommen, ein eigenes Budget zu generieren. Es muss dann so einmal ein kleiner Anfang gemacht werden, egal wie der ausschaut. Zum Beispiel, dass jeder europäische Arbeitslose einmal einen bestimmten kleinen Betrag von Europa bekommt, um einmal das Ganze in die Wege zu leiten. Und ein europäisches Sozialsystem als die Krone der europäischen Zivilisation aufzubauen. Ja. Und das Zweite ist, man muss aufhören, alle ökonomischen und sozialen Krisen in Europa nationalstaatlich zu analysieren. Ja, Portugal ist wirtschaftlich ein bisschen schwächer, Griechenland hat nichts außer Oliven, wie sollen die Schulden zurückzahlen und so weiter. Wir haben mittlerweile eine aggregierte gemeinsame europäische Volkswirtschaft. Es gibt ein europäisches Bruttosozialprodukt. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum jedes Mitgliedstaat, ob das jetzt so groß ist wie Deutschland oder so belanglos wie die halbe Insel Zypern, ja,
alles dasselbe jeweils haben muss, um alleine volkswirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein. Mit was konkurrenzfähig? Ja? Das ist wie in einer Familie, wo man ununterbrochen die fünf Söhne durchpeitscht, damit sie untereinander konkurrenzfähig bleiben und schneller laufen oder besser Fußball spielen wie der andere. Das ist vollkommen sinnlos. Es ist vollkommen sinnlos. Man soll auch eine gemeinsame Energiepolitik. Sonnenenergie, wo es Sonne gibt. Windenergie, wo es Wind gibt. Ja? Wasserenergie, wo es Wasser gibt. Warum treffen sich Staats- und Regierungschefs in Brüssel und verteidigen Energieautonomie ihrer Nationalstaaten? Und dann müssen wir Windenergie, Sonnenenergie, Wasserenergie, alles haben in Niederösterreich. Vollkommen verrückt. Ja? Und in dem Augenblick, einen Satz noch, Sie haben die Hand hergelegt, ich brauche aber keine Minuten. Ich brauche nur 10 Sekunden. Ja? Mit einem einzigen Satz. Wir denken europäisch, stehen dafür ein, vermitteln das, wir haben die besten Argumente und setzen das um. Oder Untergang Europas. Ja.
Ich habe die Hand gehoben, als Sie das Stichwort Energiepolitik genannt haben, weil wir haben hier den ehemaligen Bezirksleiter der IGBCE hier. Herr Hofmann, alles, was Herr Menasse sagt, läuft darauf hinaus, dass wir nationale Strukturen überflüssig machen, damit auch nationale Gewerkschaften. Und die Frage, warum auch deutsche Gewerkschaften Arbeitsplätze im Energiebereich in Deutschland verteidigen, im Grunde genommen in einen großen europäischen Diskurs überführen. Sind Sie einverstanden bei diesem Auflösen des Nationalen?
Erstens ist es grundsätzlich Aufgabe von Gewerkschaften, natürlich dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass Transformation, die stattfindet und zwingend stattfinden muss, nicht sozusagen dem freien Spiel der Märkte überlassen wird, sondern dass wir Leitplanken brauchen, um es sozial abzufedern und sozial zu gestalten. Und zu dem konkreten Politikbereich der Energiepolitik ist es ein völliges Unding, dass die Bundesrepublik Deutschland die Auffassung vertreten hat, nach Fukushima eine Energiewende herbeizuführen und dieses im nationalen Alleingang. Warum ist es nicht von vornherein inhaltlich, konzeptionell so angedacht worden, dass wir eine europäische Energiepolitik originär brauchen, um die Frage der nicht nur Energieversorgung, sondern auch des weiteren Voranschreitens in ein regeneratives Zeitalter nicht mit nationalen Mitteln allein, sondern gesamteuropäisch machen müssen.
Die realpolitische Antwort oder die realistische Antwort ist, weil wir dann wahrscheinlich heute immer noch beim Papiere schreiben wären.
Das glaube ich gar nicht mal, wenn sich darüber verständigt würde, dass wir genau in der Logik, die Herr Menasse gesagt hat, da wo wir Sonnenenergie haben, wird Sonnenenergie produziert, wir bauen europäische Netze, wir haben Windenergie da, wo Wind produziert wird. Wir nehmen das Beispiel Griechenland. Eines der großen Probleme für das Haushaltsdefizit der Griechen, für das Handelsbilanzungleichgewicht ist, dass die griechische Energie, wobei eines der sonnenreichsten Regionen Europas, das griechische Inselreich nach wie vor mit Dieselmotoren elektrifiziert wird. Das ist doch einfach ein völliges Unding. Warum geht man nicht her im Rahmen einer europäischen Krisenbewältigungspolitik, kombiniert mit einer europäischen Wachstums- und Energiepolitik, das griechische Inselreich mit kooperativen Genossenschaften auszustatten, die bei wenig Investitionsaufwand die komplette Stromversorgung griechischen Inselreichs auf Sonnenenergie umrüstet. Ist eine relativ einfache Angelegenheit, geht aber nur europäisch, wird aber absolut verweigert.
Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Vielen Dank, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Herr Hofmann, Herr Menasse, ganz herzlichen Dank für die lebendige Diskussion. Manchmal bin ich ein bisschen grob dazwischen gefahren, entschuldigen Sie es, aber irgendwie sind wir zum Ziel gekommen. Vielen Dank, einen guten Abend.